Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Es gibt eine Filmstelle, an der ich immer wieder heulen muss. Es ist, und jetzt bitte nicht lachen und mich nicht auslachen wie die Kollegen gerade in der Redaktion, es ist bei Forrest Gump, aber nicht die Stelle, an der Jenny stirbt oder Run, Forrest, Run. Nee, es ist ein ganz kurzer Moment im Film. Der Moment, an dem Forrest Gump erfährt, dass er Vater ist. Wo er ganz kurz taumelt, die nackte Angst in seinem Gesicht und sich dann seinem Sohn zuwendet und alles andere irgendwie unwichtig wird. Ich finde, diese Stelle spiegelt so viel von dem, was es heißt, Vater zu sein, wieder. Diese unglaubliche Verantwortung für so ein kleines Wesen auf dem langen Weg zum erwachsenen Menschen. Wir Väter, wir können so viel richtig machen und so viel falsch. Und das wissen wir, weil wir ja unsere Väter haben. Und dann ist da dieses wundervolle Gefühl, wenn man die Kinder um sich hat. Stolz vielleicht oder so. Wir schauen heute auf die Väter. Hören von einem, der erst nach 30 Jahren seinen Vater richtig kennenlernt, obwohl der immer da war. Wir hören, wie es ist, wenn der Vater plötzlich auf die Hilfe seiner Tochter angewiesen ist. Alter, unser Thema in der 100 nach dem Vatertag. Der Alte am Mikro, Paulus Müller. Schön, dass ihr da seid.
Die Radio Wissen.
Papa ist halt Papa, ne? Papa ist da, oder? Papa ist auf der Arbeit. Papa haut einen raus, wenn man mal so richtig Mist gebaut hat. Papa ist für einen da. Papa wäscht das Auto, liest die Zeitung. Papa ist stolz, liebevoll, vielleicht auch streng und fordernd. Vielleicht lustig, auf jeden Fall der Beste. Papa halt. Die Frage, wer ist Papa eigentlich, die stellt man sich als Kind nicht, wenn alles gut läuft. Bei unserem Autor Nail al-Saidi war das auch erst so. Der hatte seine ganze Jugend lang eben seinen Papa. Doch vor einiger Zeit schaute er genauer hin und sah mehr.
Vor 7 Jahren habe ich einen neuen Vater kennengelernt. Ich nenne ihn Abui. Das ist arabisch und heißt mein Vater. Bis ich ihn endlich gefunden hatte, waren Jahrzehnte vergangen. Meine Kindheit, meine Jugend, mein Studium. Abui war eigentlich immer da. Er lebte mit mir in einem Haus, aber ich konnte ihn nicht sehen. Entweder weil ich blind war oder weil er sich perfekt getarnt hatte. Dass Abui mein Vater ist, das hatte ich nicht gewusst. Überhaupt hatte ich gar keine Ahnung davon, dass es Abui gibt. Wahrscheinlich, weil ich seinen Namen noch nicht kannte. Ich kannte nur einen Mann, den ich Papa nannte. Papa war wie die Väter meiner Klassenkameraden. Er sprach Deutsch, ging frühmorgens ins Büro und samstags zum Arbeiten in den Garten. Aber ein bisschen anders fand ich als Kind meinen Papa schon. Schwarzes Haar, breite Nase, eine andere Melodie in der Stimme. Zu jedem Mittagessen wollte er Reis haben. Den Tee, den goss er aus 1 Meter Höhe in die Tassen. Über Politik redete er in der Öffentlichkeit nur ganz leise, wenn überhaupt. Kinderlieder konnte er gar nicht singen, dafür aber extrem laut mit den Fingern schnipsen. Das hat immer tierisch Krach gemacht. Damit konnte er sogar Tauben verscheuchen. Mit Papa bin ich aufgewachsen. Wir haben im Garten Fußball gespielt, sind an der Ruhr spazieren gegangen und meiner Schwester und mir hat er gerne aus Märchenbüchern vorgelesen und dann alles auf Kassette aufgenommen.
Heute ist der 5. März 1979. Hassan al-Saidi liest Kindermärchen vor.
Ich
komme
das vorne, das Große.
Das ist hier schön, ja? Ja. Gut. Dornröschen. Ihr müsst still sein, wenn ich vorlese, ja? Ganz schön still. Wie groß war das Glück der Königin?
Die Vater.
Ja, wenn der Papa vorliest, dann musst du still sein, ja? Ja, gleich lesen wir hin. Jetzt ganz still, ja?
Ich heiße Nail. Mein Name ist arabisch und ich weiß von nichts. So habe ich ungefähr 30 Jahre lang geantwortet, wenn mich jemand gefragt hat, wo mein Name eigentlich herkommt und was er bedeutet. Das Einzige, was ich wusste, mein Vater kommt aus einem fernen Land, dem Irak. Mehr konnte ich dazu nicht sagen. Ich bin im Ruhrgebiet geboren und in einer kleinen Stadt aufgewachsen, zusammen mit meiner deutschen Mutter, meiner Schwester und Papa. Wir waren noch nie im Irak. Auch Papa war nie wieder in seiner Heimat. Mittlerweile seit 51 Jahren nicht mehr. Eine verdammt lange Zeit.
Das ganze Schloss schlief 100 Jahre und niemand konnte durch die dichte Dornhecke dringen, die gewachsen war.
Irgendwann in der Vergangenheit ist aus meinem irakischen Vater der deutsche Papa geworden. Ich erinnere mich nur noch vage. Früher riefen uns regelmäßig Verwandte aus dem Irak an. Am Telefon sprach mein Vater dann plötzlich mit kratziger Stimme und fremden Lauten. Von den Gesprächen habe ich nichts verstanden. Nur, dass es lustig gewesen sein muss. Mein Vater lachte laut in die Muschel rein und ich konnte hören, dass die Freude auf der anderen Seite genauso groß war. Aber die Anrufe wurden seltener und das Arabische verschwand komplett. Die Erinnerung an die Sippe, die Freunde, die Traditionen, alles wurde von einer Dornenhecke überwuchert. Und der Dünger dazu kam aus dem Irak selber. Putsch der Baath-Partei, Diktatur, Saddam Hussein, ein Golfkrieg nach dem nächsten. Ein Happy End gab's nur in Papas Märchenstunde.
Da schlug Dornröschen die Augen auf und mit ihm erwachte das ganze Schloss. Der Prinz aber wurde Dornröschens Gemahl und sie lebten glücklich immer da.
Eigentlich hätte mein Vater nach dem Studium zurück in die Heimat gehen sollen. Aber er blieb in Deutschland, weil er sich ins Land und in meine Mutter verliebt hatte. Anfang der 70er Jahre haben die beiden im Ruhrgebiet geheiratet. Dort leben sie immer noch, in einem Reihenhaus. Nur wenig erinnert dort an die Herkunft meines Vaters. Höchstens die Ölbilder im Wohnzimmer, Schilflandschaften aus dem Zweistromland. Vor ein paar Jahren habe ich angefangen, meinen Vater nach seinen Erinnerungen zu fragen und alles aufzunehmen. 2008 war das. Eine der ersten Fragen drehte sich um meine Kindheit. Warum hat Papa uns Kindern eigentlich kein Arabisch beigebracht? Die Frage, oder besser der Vorwurf, traf auf eine alte Wunde. Schnell zankten wir uns, genauso wie früher.
Du hast kein Interesse gezeigt.
Papa, wie soll ich denn als einjähriges Kind, als zweijähriges Kind, als dreijähriges Kind, wie soll ich denn da verstehen, dass du aus dem Irak kommst, dass du aus einem arabischen Land kommst? Das habe ich doch gar nicht verstanden als kleines Kind.
Ich rede also von der Zeit, als du, sagen wir, 12 bis 15 warst. Ja? Da habe ich gehofft, dass du mal fragst, Papa, erzähl mal von deiner Vergangenheit, von deiner alten Familie, vom Irak, von Kultur und so weiter, ja. Da gab es auch Spannung ein bisschen in dieser Zeit.
Da gab es große Spannung. Ich kann dir mal sagen, als ich 12 war, weißt du, wie ich mich da gesehen habe? Ich habe mich nicht da gesehen als Sohn eines Irakers. Ich habe mich da als Deutschen gesehen, der einen komischen Namen hat, der irgendwie arabisch ist. Aber ich habe nicht verstanden, was das bedeutet.
Ja, ich wiederhole das gerne. Alles war vergangen und war nicht korrekt. Kann ich jetzt nicht verkitten. Ja? Und jetzt fangen wir an. Alles, was du erfahren willst, bekommst du korrekte Antwort von mir und ausführliche Informationen.
So wie der Einstieg ins Interview verlief ungefähr mein ganzes Leben mit Papa. Ich habe die arabische Art meines Vaters nicht verstanden. Und er nicht meinen Wunsch, so deutsch zu sein, wie meine Freunde es waren. Wir haben uns eigentlich nur gegenseitig vorgeworfen, dass der eine den anderen nicht verstehen will. Mittlerweile weiß ich, dass wir uns nicht richtig verstehen konnten, weil uns etwas Wichtiges, etwas Verbindendes gefehlt hat. Und das hatten wir damals einfach noch nicht begriffen. Aber seitdem ich Abui kenne, ist das anders. Und wie ich ihn entdeckt habe, wie er aus einem langen Schlaf erwacht ist, das werde ich euch nun erzählen. Das hier ist jetzt meine Märchenstunde. Und ich verspreche euch, auch sie hat ein Happy End. Es war einmal ein junger Mann, der lebte weit weg von hier in einem Land, das zwischen zwei großen Flüssen liegt. Man nennt es Zweistromland. In den Dattelhainen kletterte er gerne auf die Palmen und naschte von den Früchten. Er sagte immer, dort ist das Gold der Sonne gespeichert. Das Land trägt heute den Namen Irak und der junge Mann war ein Sohn dieses Landes.
Ich heiße Abdul Hassan al-Saidi. Normalerweise, mein Name besteht aus mehreren Namen. Genau gesagt, Abdul Hassan Tannush Jassim Muhammad Ahmed Hamad al-Saidi. Das sind die Zusammensetzung der Vornamen, Vater, Großvater, Urgroßvater etc.
Und das ist so üblich im Irak?
Bei bekannten Familien, die das schon seit Hunderten von Jahren verfolgen oder sowas. Man legt Wert darauf, dass sowas aufgezeichnet wird.
Kaum fängt mein Vater an, vom Irak zu erzählen, wird er tief traurig. Er erinnert sich an den frühen Tod des Vaters. Da war er 4 Jahre alt. Er will es nicht mehr weiterreden, will das Interview abbrechen. Ich lege meinen Arm über seine Schulter. Langsam redet er weiter.
Sehr, sehr traurige Zeit. Wenn ich von meiner alten Heimat spreche, von meiner Familie spreche, das ist ein ungefähr 10 Meter Wand zu überwinden für mich. Ja? Aber ich mache das jetzt gerne mit dir, damit du meine Erinnerung richtig hier aufnimmst und alles mitziehst, was dein Vater in 20 Jahren im Iran gemacht hat. Ja?
Wir gehen auf den Dachboden seines Reihenhauses. In einer alten Holzkiste hütet er die Erinnerungen an seine Heimat.
So. Das könnten wir gut gebrauchen. Ne? Das ist ja ein Bokal, ja? Wo ich in Bagdad. Von 20 Gymnasien war ich Erste in 3 Disziplinen. 100 Meter Weitsprung und Dreisprung. 3 Jahre hintereinander.
Ein guter und fleißiger Schüler war er, erzählt mein Vater. So gut, dass man ihm die Chance gab, fernab der Heimat zu studieren. Mit 20 Jahren verließ er den Irak. In ein paar Jahren sollte er wieder zurückkehren. Nach dem Maschinenbaustudium. Aber alles kam anders.
Ich suche Ausschnitt von einer Zeitung aus Rheinland, wo es stand, Hassan hat zum ersten Mal Schnee in seinem Leben gesehen. Er dachte, Zucker sei vom Himmel gefallen.
Araber, die in Deutschland studieren, das war vor 50 Jahren exotisch und der Presse einen langen Artikel wert. Die Ausländer hießen damals noch Gastarbeiter und bei uns im Ruhrgebiet haben die meisten in der Industrie malocht und in den Bergwerken. Mein Vater aber gehörte zu einer kleinen privilegierten Minderheit unter den Ausländern. Mich überrascht, wie oft er früher von Zeitungen interviewt wurde. Aber klar, mein Vater war ja auch ein Vorzeigeausländer. Perfekt integriert in Beruf, Familie, Gesellschaft.
Das ist ein Artikel schon wieder hier von mir, von 1974, ja?
Interessanter Satz. Anpassungsschwierigkeiten gab es für ihn nur in den ersten Jahren. Das Essen und die unbeständige Witterung trugen hierzu wesentlich bei, hält Hassan Al-Saidi die Rückschau auf seinen Start in Deutschland.
Ein Jahr später wurde mein Vater dann offiziell Deutscher.
Das war 1975. Und für mich war das ein Augenblick, was ich nie in meinem Leben vergesse. Ja? Ich war vorher Iraker und auf einmal musste ich meinen Pass abgeben. Das war für mich unerträglich. Ja? Ich könnte das so einfach so übertreiben wie ein Messer ins Herzen. Ja? Andererseits war ich froh. Meine Tochter wurde geboren. Die war schon vorher deutsch, weil die Mutter deutsch ist. Ja? Und 2 Jahre nach Nadjas Geburt, dann durfte ich Deutscher werden.
Wir stoßen in der Erinnerungskiste auf alte Briefe, die auch ich beinahe vergessen hatte. Luftpost aus dem Irak. Ich war als Kind immer ganz fasziniert von den blauen Umschlägen und den Motiven auf den Briefmarken. Goldene Moscheedächer, seltsame Schnörkelschrift und immer wieder der Kopf von einem Schnauzbartträger. Na klar, das war Saddam Hussein. Mein Vater schenkte mir die Marken, aber die Briefe und deren Inhalt behielt er für sich. Zum ersten Mal liest er mir jetzt aus einem der Briefe vor.
Ein Beispiel, hier ist das von meinem Neffen, dem zweitältesten Sohn von meiner ältesten Schwester. Und das ist arabisch oben, 10.10.83. Ja? Khali al-Aziz, mein lieber Onkel. Bitte akid bi'annaka la ta'raf surati wa annani lam araka faqat bil-suwar. Du kennst mich nicht, weil ich ganz, ganz klein war und ich kenne dich nur von den Bildern.
Ich lerne Verwandte kennen, von denen ich noch nie etwas gehört hatte. Thair heißt der älteste Neffe meines Vaters. Schade, dass ich ihn noch nie gesehen habe. Und wenn ich schon so denke und fühle, wie muss das nur für meinen Vater sein? Seit einem halben Jahrhundert war er nicht mehr bei den Verwandten. Hast du deine Familie nicht vermisst, will ich von ihm wissen. Warum bist du denn nie wieder in den Irak gefahren?
Als ich hier mich entschlossen habe, in Deutschland zu studieren, da waren meine Ziele, einmal im Jahr, mindestens 4 Wochen in den Irak zu fahren, meine Heimat und meine Verwandte und meine Familie, ja, zu besuchen. Aber nach 6 Monaten, als ich in Deutschland war, wurde der Ministerpräsident umgebracht und da kam die Baath-Partei in der Regierung. Und ich habe schlechte Karten gehabt, weil ich gegen Baath-Partei bin. Da habe ich keine Chance gehabt, wenn ich meine alten Heimat nach einem Jahr besucht habe. Da durfte ich niemals aus dem Irak rauskommen. Und das hat sich alles bei mir summiert. Und da habe ich immer gehofft, wann wird es ruhiger, wann durfte ich meine alten Heimat, wann durfte ich meine Familie besuchen. Und das war nicht mehr möglich bei mir. Die irakische Regierung damals war sehr brutal. Da gibt es kein Gerichtsverfahren oder sowas. Ja. Wenn einer gegen die Regierung ist, wird sofort auf der Stelle erschossen.
Es war wohl eine Mischung aus Angst, Trauer, Hilflosigkeit, die dazu beigetragen hat, den Kontakt zum Irak abzubrechen. Auch für meine deutsche Familie war klar, Finger weg vom Irak, bloß nicht den Vater an die Heimat erinnern. Da ist gefühlsmäßig alles vermint. So schwiegen wir über den Irak. Und das Arabische verabschiedete sich gleich mit.
Wenn ich zu Hause kam, Nachmittag, 18, 19 Uhr oder sowas, dann war es zu spät, habe ich die Kraft nicht, Arabisch mit meinen Kindern zu sprechen. Und dann sagte auch deine Mutter, ja, wozu braucht man Arabisch? Wir leben hier in einem europäischen Land.
Eigentlich hatten es meine Eltern gut gemeint. Sie wollten mich nicht mit einer fremden Sprache verwirren. Dafür aber mit einem fremden Namen, Nile. Wie oft habe ich den schon buchstabieren müssen? Und als Kind habe ich ihn gehasst. Spätestens seit dem ersten Besuch beim Kinderarzt. Er wollte von mir wissen, wie ich heiße. Ich habe Nile gesagt. Er hat aber nur Nein verstanden. Der Kinderarzt wurde dann ziemlich sauer. Er dachte, dass ich ihm meinen Namen nicht sagen wollte. Danach habe ich ihn tatsächlich nie mehr sagen wollen. Warum Nile, will ich von meinem Vater wissen. Warum denn ein arabischer Name, wenn doch alles andere bei uns deutsch gewesen sein sollte?
Weil die meisten Araber, ja, die hier in Deutschland leben, ja, nennen ihre Kinder nach ihren, so in etwa, was in der Heimat ist, ja. Stell dir mal vor, du heißt Wilhelm. Ja, und Nachname Al-Saidi, Wilhelm Al-Saidi, das passt nicht, ja.
Seinen arabischen Stolz hat mein Vater zum Glück nicht vergessen. Dafür aber die Bedeutung meines Namens. Ist halt nur ein Name, meinte er immer. Damit lag er falsch. Erfahren habe ich das in einem Internetcafé in Essen. Kurz nach dem Uni-Abschluss war das. Der Laden hatte arabische Schriftzeichen auf der Scheibe. Beim Smalltalk an der Kasse hatte ich meinen Namen erwähnt und zum ersten Mal in meinem Leben bin ich nicht gefragt worden, wie man den schreibt. Aus Neugier habe ich den Besitzer dann gefragt, ob er die Bedeutung kennt. Na klar, meinte er, ist doch ein beliebter arabischer Name. In Palästina gibt's total viele Niles. Plötzlich war ich froh. Endlich nicht mehr alleine mit meinem Namen. Und dann hat mir der Verkäufer auch noch die Bedeutung offenbart. Nile, das heißt so viel wie der, der etwas nach langer Mühe erreicht, der etwas bekommt, der, der etwas erzielt. Volltreffer. Nach 30 Jahren hat sich nun endlich das Rätsel um meinen Namen gelöst. Seitdem liebe ich meinen Namen und das Arabische. Und ich wollte es jetzt endlich lernen, und zwar von meinem Vater, persönlich. Auf einmal war ich meinem Vater nur noch dankbar für den Namen, den er mir geschenkt hatte. Schritt für Schritt bringt mir mein Vater Arabisch bei. Ich lerne zählen, das Schreiben, von rechts nach links. Geduldig übt er mit mir die fremden Laute. Ha, Ein, Qaf. Ich spreche nun tatsächlich die Sprache, die ich in diesem Haus nur als Kind für eine kurze Zeit gehört hatte und seitdem vermisst habe. Unsere Arabischstunden verändern auch meinen Vater. Er lacht jetzt anders, ist gelassener. Mir kommt es vor, dass seine Augen mehr funkeln, wenn er mit mir Arabisch spricht. Am Wohnzimmertisch sitzt nicht mehr der Mann, den ich Papa nannte, nein. Das ist jetzt ein anderer Mann. Nach ein paar Tagen Arabischunterricht bringt er mir seinen Namen bei. Abui. So soll ich ihn nennen. Mein Vater auf Arabisch. Und ich bin für ihn von nun an Ibni, sein Sohn.
Sabah al-Khair.
Sabah al-Nur. كيف حالك؟
الحمد لله أنا كل زين طيب. Mir geht's gut. أنا مجتهد. Ich bin bereit.
Mit jeder Lektion lerne ich auch meinen Vater besser zu verstehen, warum er manche Redewendungen verdreht oder Schwierigkeiten mit manchen deutschen Lauten hat, weil es sie im Arabischen gar nicht gibt. Mehr und mehr zeigt er mir von seiner arabischen Seite. Beim Schwarztee mit Kardamom erzählt mir Abui irakische Lausbubengeschichten. Wir reden über den muslimischen Glauben und über Traditionen im Irak.
Mach mal deine Fingernummer.
Wie heißt das, Schnippel?
Mach mal.
Abui zeigt mir eine seiner irakischen Spezialitäten. Lautes Schnipsen mit zusammengefalteten Händen. Als Kind hat mich das fasziniert und gleichzeitig geärgert, weil ich es nicht konnte. Nun ja, ich bin ja kein gebürtiger Iraker.
Jeder Iraker, vor allem im Südirak, haben die alle... Beherrschen sie alles dieses hier, ja? Die singen und gleichzeitig auch hier oder mit dem Mund auch.
Ala daluna, ala daluna, hawal habayb wadil maluna, sa'adat al-satah, al-satah al-ali, نزلت على الجزر والجزر الوادي على دلونا على دلعونا
Nach einem Jahr Arabischunterricht will mir mein Vater jetzt endlich das echte Leben im Orient zeigen. In den Irak wollen wir nicht fahren. Das finden wir zu gefährlich. 2008 buchen wir Tickets nach Kairo. Es ist für uns eine doppelte Premiere. Ich werde zum ersten Mal in ein arabisches Land fahren. Und mein Vater wird in seinen arabischen Kulturkreis zurückkehren, nach 46 Jahren.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Vor dem Abflug wird mein Vater nervös. Ich auch. Wird er die Reise verkraften? Für ihn ist es ja schließlich auch eine in die Vergangenheit. Und wird er mit der heutigen Alltagssprache zurechtkommen? Sein Arabisch ist ja immerhin in den 60er Jahren so etwas wie stehen geblieben. Abui betet auf Arabisch die erste Sure des Korans, dass Allah uns auf der Reise beschützt. Als Kind habe ich die Sure nie gehört, aber seit einem Jahr ist sie ein festes Ritual geworden, wenn wir am Küchentisch sitzen. Ein paar Tage vor Silvester 2008 landen wir nachts in Kairo. Zuerst meckert mein deutscher Papa noch über den unverschämten Taxifahrer und das ständige Gehupe. Aber am nächsten Morgen wacht in meinem Vater wieder Abui auf. Der Reisestress ist verflogen. Spätestens, als wir den Ruf zum Mittagsgebet hören. Von allen Seiten ertönt ein Gebet aus den Lautsprechern. Ich erkenne es. Es ist die Sure, die mein Vater immer zum Mittagessen betet. Abui und ich stehen mitten auf der Straße und liegen uns weinend in den Armen.
Das war traumhaft für mich, ja. Nach 45 Jahren das erste arabische Land besucht, das war für mich ein Paradies, ja.
Ich war total überrascht von dir, dass du dich mit so vielen fremden Menschen unterhalten hast. So kenne ich dich gar nicht aus Deutschland.
Ja, ich sag schon, in arabischen Ländern gibt es keine. Die Menschen, die Bewohner, die sind keine fremd, die sind alle Brüder. Ja? Du darfst dich mit denen unterhalten, du fragen oder die fragen dich und so weiter. Da gibt es keine, ja, wie hier verkrampft oder sowas in Europa.
Abui ist jetzt wie ein Fisch, der lange in einer Pfütze lag und endlich wieder im Ozean schwimmen kann. Zusammen mit seinen Brüdern und Schwestern. Das Arabisch sprudelt nur so aus ihm heraus. Er flachst mit den Taxifahrern, erzählt an jeder Ecke, dass er aus dem Irak stammt und dass er stolz auf mich ist, weil ich jetzt Arabisch lerne. In Kairo wird das Bild von meinem Vater endlich komplett. Er lebt seine arabische Seite aus, die auch ich bei mir lange vermisst habe. Und Abui bleibt sich nun treu, auch was seine deutsche Seite betrifft. Das zeigt er mir vor den Pyramiden. Plötzlich fängt er an, laut auf Deutsch zu fluchen, und klopft seine Lederschuhe auf einer Steinplatte ab. Verdammte Wüste, alles so staubig hier. Ja, so ist mein Vater. Ein Iraker, der nach Deutschland ging.
Wie würdest du dich denn jetzt beschreiben? Bist du Deutscher? Bist du Iraker? Was bist du?
Also meine Seele sagt, du bist immer noch Iraker, ja? Papiermäßig bin ich ein Deutscher.
Deutsch und Arabisch. Beides hat seinen Platz gefunden im Leben meines Vaters. Und auch in meinem. Wenn wir uns heute treffen, dann reden wir Deutsch, bei geschäftlichen Sachen und bei Alltagskram. Aber wenn es um Gefühle geht, dann gerne auf Arabisch, in meiner Vatersprache.
Abui. Nail al-Saidi hat von seinem arabischen Vater erzählt und wie er ihn vor 7 Jahren entdeckt hat, obwohl der eigentlich schon immer irgendwie da war.
D-Radio Wissen 100.
Bernd Knewuch ist Fischer. Doch eigentlich sollte er das gar nicht sein. Denn sein Vater, selber Fischer, der wollte was Besseres für den Sohn. Der sollte was Anständiges lernen, was mit Zukunft. Aber es kam anders. Und so steigt Bernd morgens um 4 Uhr in Heiligenhafen auf seinen Kutter. Mit unserem Autor Lars Westermann, der völlig müde und ein mulmiges Gefühl im Bauch wegen der Sturmwarnung. Aber Bernd? Nee, Bernd voll in seinem Element.
Ich bin seit 20 Jahren glücklich. Das ist ein Kampf, es bringt Spaß. Wenn es irgendwie nicht mehr klar geht, dann liegt es mit Sicherheit nicht daran, dass wir nicht auf See gefahren sind.
Was für ein Satz. Ich bin seit 20 Jahren glücklich. So lange ist es jetzt her, dass Bernd Knewuch den Ratschlag seines Vaters in den Wind schlug. Der hatte ihn gewarnt, Fischer zu werden. In diesem Job heute noch glücklich zu werden, das konnte er sich nicht vorstellen. Arbeitsbeginn mitten in der Nacht. Harte Arbeit bei Wind und Wetter, Existenzsorgen und natürlich dann auch die Gefahr, irgendwann auf See zu bleiben. Als Bernd sich trotzig zu seinem Glück bekennt, da steuert er gerade seine Bleibtreu unter der Fehmarnsundbrücke hindurch, geradeaus auf die offene Ostsee. Am Horizont zeigen sich wie Feuerschein die ersten Streifen der Morgenröte und über alle möglichen Rot- und Blautöne gehen sie in ein dunkles Violett über, das dann im Schwarz des Himmels über uns verschwindet. Es ist Anfang Januar und bitterkalt. Es ist Dorschzeit. Die Ausfahrt heute ist ein kleines Abenteuer, denn die Meteorologen haben Sturm angesagt. Ziel und Ergebnis unseres Fischzuges sind jetzt, wo wir den schützenden Sund gerade verlassen, noch völlig offen. Aber Bernd ist optimistisch. Mit seiner Arbeit auf See setzt er eine Tradition fort, die seine Familie eigentlich längst hinter sich lassen wollte.
Also mein Vater war Fischer, mein Opa war Fischer und ich sollte das besser haben, ich sollte das lieber nicht machen. Hab Werkzeugmacher gelernt, war soweit auch sehr schön, aber das war nichts für mich. Neonröhren, 20 Grad, immer Stempelkarte, schön arbeiten, war gut soweit, aber nö. Dann bin ich dann doch losgefahren, hab dann zwischendurch mal wieder aufgehört und habe gedacht, mach mal weiter. Und war soweit ganz zufrieden in dem Betrieb, das war nachher ein neuer Kutter, wo ich mitfahren durfte.
Bernd arbeitet zunächst als Mitarbeiter auf einem Fremdenboot. Die körperliche Arbeit, auch bei Sturm und Regen und immer die Gefahr, irgendwann doch nicht mehr zurückzukommen, das war genau das, was sein Vater für seinen Sohn nicht wollte. Den geregelten und langweiligen Ablauf der Werkshalle hat Bernd hier zwar nicht, aber er ist auch weit davon entfernt, sein eigener Herr zu sein. Das stört ihn aber gar nicht. Hauptsache raus aus dem täglichen Trott. Es ist ausgerechnet sein Kapitän, der ihm den entscheidenden Tritt in den Hintern verpasst.
Der hat dann gesagt, so, du musst auch mal ein paar Patente machen. So, wollte ich überhaupt nicht. Ich war glücklich und zufrieden da. Und er sagt, nee, das muss. Na ja, dann habe ich das gemacht. Kaum hatte ich die Patente, hatte ich dann die lustige Idee, mal ein Schiff zu bauen. Und es hat irgendwie keiner Nein gesagt. Ja, und dann ist die Bleibt treu dabei entstanden.
Die Bleibt treu ist ein 24 Meter langes Stahlschiff, das mit dem traditionellen Fischkutter, mit dem Bernds Vater gefahren ist, wenig zu tun hat. Bernd hat sie sich ausgedacht. Die Bleibt treu kann alle möglichen Arten von Netzen schleppen und große Mengen Fisch über Tage bunkern. Bernd setzt die Bleibt treu auf Nord- und Ostsee ein. Er ist oft wochenlang unterwegs und je nach Jahreszeit geht er auf Plattfisch, Dorsch oder Hering.
Ja, normalerweise, also unsere Reisen sind 4-5 Fischtage und dann in den Hafen anlanden, einen Tag frei und dann geht's wieder los. Den ganzen Herbst sind wir sehr, sehr aktiv gefahren. Da haben wir manchmal losgelöscht und wieder los, weil es sehr lukrativ war und wir den Hals nicht voll kriegen konnten. Und richtig gut. Also während meiner Laufbahn eigentlich die besten Monate überhaupt.
Wow, immerhin. Man muss wissen, Bernd ist heute einer der erfolgreichsten deutschen Fischer auf Nord- und Ostsee. Während viele seiner Kollegen aufgegeben haben und ihre Boote heute als Hafencafé oder Fischbrötchenverkaufsstand fungieren, hat Bernd expandiert. Jetzt steht er am Heck, der Bleibt treu und lässt das Schleppnetz zu Wasser. Weit, weit hinter uns verschwindet es im Meer.
Wie viel Netz geht da jetzt rein?
200 Meter. Ich gehe jetzt erstmal weg und dann kommen die Scherbretter nachher. Mit 200 Meter, sagen wir 400 Meter in das Schiff.
Und wie tief ist das hier?
20 Meter. Ist aber nichts zu erwarten hier. Das Wetter wird ja von Minute zu Minute schlechter. Er sagt auch Kahnböen.
Mindestens 4 Stunden soll die Bleibt treu das Netz jetzt über den Grund ziehen. Aber sie tanzt bereits auf sehr unruhiger See und es wird langsam dunkel, obwohl es noch nicht mal Mittag ist. Bernd bleibt gelassen und wir gehen zurück in den Führerstand. Als er das Schiff konzipierte und den Bau in Auftrag gab, setzte Bernd alles auf eine Karte. Und er musste seinen Vater, den Fischer, der nicht Vater eines Fischers sein wollte, dafür gewinnen. Aber das Konzept der Bleibt treu mit ihrer langen Reichweite, mit ihren Auslegebäumen für Schleppnetze, die Ausrüstung für Grundschleppnetze und ihre stabile Wasserlage überzeugten den Vater.
Mein Vater hat für das Eigenkapital mitgebürgt, ich selber hatte auch noch ein bisschen. Zusammen haben wir das dann soweit gestemmt. Als das Schiff in Fahrt ging, da war ich pleite bis zum geht nicht mehr eigentlich. Aber der liebe Gott hat das gut gemeint. Wir haben gewaltige Umsätze gemacht, sodass es dann nach 6 Monaten alles bloß noch positiv war.
Wie sein Vater und Großvater war Bernd damals noch ein freier Fischer. Konnte fahren, wohin er wollte, fangen, was er wollte. Aber diese Zeiten sind längst vorbei. Der Fischfang auf Nord- und Ostsee ist streng geregelt. Vor allem die Menge an Fisch, die einzelne Fischer fangen dürfen, die sogenannte Quote, ökologisch notwendig, hat viele Fischerfamilien zur Aufgabe gezwungen.
Das Hauptsächlichste, wo wir unsere Kraft mit verschwendet haben in den letzten Jahren, ist eigentlich Quoten, 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 Fangrechte, Quoten, Zugangsrechte. Und ja, wir haben auf diesen Fahrzeugen einfach zu wenig Quoten gehabt und haben dann von Fischern, die aufhören wollten oder nicht mehr konnten, haben wir die Fahrzeuge übernommen, haben die Quoten mitbewirtschaftet, mussten diese Fahrzeuge immer liegen lassen in den Häfen, aber fahrbereit liegen lassen, voll seetüchtig, Krampf ohne Ende.
Bernd hat die gekauften Schiffe nie benutzt, aber deren Quoten mit der Bleibtreu abgefischt. Und so hat er seine Bleibtreu mit umfangreichen Fangrechten ausgestattet, sodass er auch heute noch gewinnbringend fischen kann. Aber auch er ist genervt. Von Kontrollen, Misstrauen und Einschränkungen.
Das ist so. Fischer sind alles Verbrecher. Das war ein gebrauchter Politiker.
Aber Bernd ist eben nicht nur Fischer, er ist Unternehmer. Vielleicht sogar ein bisschen ein Zocker. Und er will einfach nichts anderes machen.
Es bringt Spaß, man kann viel Geld verdienen. Es ist aber hohes Risiko. Ich fahre heute noch ganz hohes Risiko. Immer wieder große Investitionen, die wir bisher immer regeln konnten, aber es darf auch nichts daneben gehen. Ich habe auch eine extrem gute Besatzung, Personal ist alles.
Inzwischen stampft die Bleibtreu durch die Ostsee. Ich habe mich längst von meinem Frühstücksbrötchen getrennt und an Mittagessen ist nicht zu denken. Der Wetterbericht warnt vor einem Orkan und der ausgeglichene Bernd wirft einen prüfenden Blick nach draußen. Dann trifft er eine Entscheidung.
Jungs, Wetter wird schlecht und wir wollen aufhören. Dann zieht euch mal langsam an. 10 Minuten an Deck.
Eine Viertelstunde später steht Bernd neben seinen Zwei-Mann-Besatzung in einem dicken, leuchtend roten Overall an der Winde und holt das Netz ein. Der Wind peitscht dicke Regentropfen und Schneeflocken in die Gesichter und die Wellen sind inzwischen mehrere Meter hoch. Die Bleibtreu stemmt sich mit ihren 300 PS dagegen. Das Grundnetz im Schlepptau. Bernd ist cool und ungewöhnlich pessimistisch.
Ich erwarte nichts. Ich wundere mich bloß immer, wie bekloppt wir sind. Was soll ich das bei so einem Wetter antun?
Dann kommt der große Moment. Das Netz baumelt an einem Kran über dem Schiff. Ein Ruck an einem Tau und der Fang fällt in mehrere große Behälter an Deck. Bernd hat mal wieder Glück gehabt. Trotz des schlechten Wetters und der kurzen Schleppzeit ist das Netz ordentlich voll. Er wird auch heute schwarze Zahlen schreiben, trotz hoher Dieselpreise. Die Bleibtreu nimmt Kurs auf Heiligenhafen. Aber der Orkan holt uns ein. Wasser strömt über das Deck, haushohe Wellen ziehen hoch über unseren Köpfen an uns vorbei. Noch nie habe ich vorher neben einer sich bewegenden Wand aus Wasser gestanden. Immer wieder wird die Bleibtreu wie von einer unsichtbaren Hand angehoben und gestoßen. Bernd steht mit einer Tasse Kaffee am Steuer. Von den Kuttern um uns herum ist schon lange nichts mehr zu sehen. Das ist das Wetter, vor dem Bernds Großvater und Vater sich wahrscheinlich noch fürchteten.
Also vom Wind her war es natürlich extrem, weil wir ja nun Böen 9 schon haben, teilweise ging es bis 10. Und die See baut sich nachher in den nächsten Stunden weiter auf, aber da wir hier in der Lübecker Bucht waren, hat sich die See nicht richtig aufbauen können. Ein bisschen weiter draußen wären wir Highlife in Tüten gewesen. Ja. So ging es. Also fürs Schiff ist das gar nichts.
Das Schiff, die Bleibtreu. Von ihr ist Bernd abhängig. Von ihrer Seetüchtigkeit, ihrer Reichweite, ihrer Vielseitigkeit und ihren Quoten. Denn die gehören nicht Bernd, sondern zum Schiff. Bernd hat beim Bau der Bleibtreu und auch später immer an die Zukunft gedacht. Bis heute.
Es gab einige Rückschläge, harte Rückschläge, wo man oft gedacht hat, nee, lieber aufhören, geht so nicht weiter, verkaufen an größere Reedereien. Und irgendwie hat man immer weitergemacht. Und ich glaube, dass ich das Schiff mittlerweile mit Quoten so ausgestattet habe, dass das gehen muss.
Vor uns taucht schemenhaft die Fehmarnsundbrücke auf. Alle an Bord sehnen sich mehr oder weniger danach. Denn dahinter wird das Wasser ruhiger und die Bleibtreu nimmt Kurs auf den Hafen. Bernd wird dann zu seiner Familie fahren, die in einem großen Haus lebt. Bei der Frage, ob der Vater Bernd mit einer vierten Fischergeneration rechnet, wirft er einen langen Blick über den Bug der Bleibtreu und dann holt er tief Luft.
Ich glaube nicht. Mein Sohn hat komischerweise auch Werkzeugmacher gelernt und ist da eigentlich auch sehr glücklich. Vielleicht findet die Tochter noch einen Fischer, dass der das dann übernimmt. Ansonsten glaube ich nicht. Und es ist auch okay.
Als die Mannschaft kurz danach den Fisch anlandet, steht Bernd auf der Brücke. Er guckt nachdenklich zu. Er ist einer der letzten Berufsfischer, die nicht für irgendeine große Reederei arbeiten. Ein freier Mann mit eigenem Schiff. Er hat nicht auf seinen Vater gehört und hatte es trotzdem besser. Deswegen hat er sich mit Ratschlägen bei seinem eigenen Sohn gleich zurückgehalten.
Sehr geiler Dorsch, Alter. Lars Westermann über Bernd Gnewuch. Fischer, obwohl sein Vater das nie wollte.
D-Radio Wissen 100.
Väter sind für uns da in schwierigen Zeiten, sind Stütze, Ratgeber, bieten uns Halt, den Halt, den man braucht, um erwachsen zu werden. Aber manchmal, da kann sich das Verhältnis plötzlich umdrehen, ganz plötzlich. So war das bei Kerstin. Deren Vater brauchte auf einmal ihre Hilfe. Meine Frage, Kerstin, gab es da einen Moment, als du das erste Mal gemerkt hast, das Verhältnis zu deinem Vater hat sich gedreht?
Ja, also ich habe das so in Erinnerung, dass es sogar einen ziemlich konkreten Schlüsselmoment gab. Und zwar war das im Sommer 2007. Da war ich gar nicht dabei. Da waren meine Eltern im Campingurlaub mit meinem Bruder und seiner damaligen Freundin. Und meine Mutter erzählte mir dann später, dass mein Vater irgendwann auf dem Campingstuhl so nach hinten gekippt ist und bewusstlos geworden ist. Und sie sind dann zum Arzt natürlich, weil sie nicht wussten, woran das liegt. Und da hat mein Vater dann gestanden, dass er seit 3 Monaten seine Medikamente nicht genommen hatte. Also er hat zu dem Zeitpunkt schon Medikamente genommen gegen Diabetes und gegen Bluthochdruck.
Nur sind das wichtige Medikamente, wenn man diese Krankheiten hat? Hat er gesagt, warum er sie einfach weggelassen hat?
Also er hatte sie wohl mal vergessen und hat dann festgestellt, macht ja gar keinen Unterschied. Mir geht's trotzdem super, dann nehme ich die halt gar nicht mehr.
War dein Vater so ein Typ, der sowas recht locker nahm, dass er die dann nicht genommen hat? Passte das für dich zu ihm?
Nee, also eigentlich hätte ich das nicht erwartet, weil also mein Vater war Lehrer, also schon ein schlauer Mann, der sich Gedanken gemacht hat um Dinge. Und er war auch recht streng, hat aber selber auch viel gegeben. Also der wusste, wo es lang geht und hatte für alles irgendwie einen Ratschlag parat. Und war jemand, auf den man sich 100%ig verlassen konnte. Also von daher passte das für mich nicht da rein, dass er dann einfach so Medikamente nicht nimmt, von denen er weiß, dass er sie braucht.
Kurze Zeit nach diesem Vorfall im Campingurlaub in Frankreich ist er dann pensioniert worden. Und das bedeutet ja für ganz viele Menschen einen krassen Einschnitt ins Leben. War das bei deinem Vater auch so? Wie ist er damit umgegangen?
Ja, ich hatte das Gefühl, dass er das nicht so gut vertragen hat. Also dass er seine Zeit hauptsächlich vorm Fernseher verbracht hat und auch nicht mit irgendwelchen Dokumentationen, sondern er hat sich hauptsächlich so Richtershows angeguckt.
Also, dass er sich hängen lässt.
Ja. Und also ich meine, er hat vorher irgendwie in 2 Tagen im Urlaub einen 1000-Seiten-Roman gelesen und er hat zu der Zeit irgendwie kaum noch Bücher angepackt und wenn, hat er 2 Seiten gelesen, es dann wieder weggelegt und den Fernseher wieder angemacht.
Also hat er sich verändert, stark verändert. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, halt ziemlich ungeduldig, ne? Ich habe halt versucht, da irgendwie ihn nochmal aus der Reserve zu locken und habe ihn halt auch gefragt, so wenn es darum ging, dass er irgendwie die 2. Tafel Schokolade sich aufmacht, so, ja, Papa, du weißt schon, dass du Diabetes hast und so.
Vielleicht, also ein ganz klares Umkippen dieses Vater-Tochter-Verhältnis. Ne? Du warst jetzt diejenige, die sagt, das nicht machen, was vorher eigentlich ein Vater zu seiner Tochter gesagt hat.
Ja, genau. Also es hatte schon sowas von umerziehen wollen. Und verstehe ich auch, dass man da als Vater dann keinen Bock drauf hat, ne? Dass die eigenen Kinder versuchen, einen dann zu belehren und so. Aber ich habe mir halt Sorgen gemacht um ihn. Also es war halt für mich ein Ausdruck dessen, dass er mir nicht egal war.
Dann kam in dieser Situation dann die Nachricht, dass dein Vater richtig krank ist. Was hatte er?
Er hat im Frühsommer 2012 die Diagnose Darmkrebs bekommen. Und er hatte auch schon Metastasen gebildet in der Lunge. Also das heißt, es war ein fortgeschrittenes Stadium. Wenn man das dann mal so im Internet eingibt, was ich gemacht habe, dann kommt man da relativ schnell zu der Erkenntnis, dass es nicht so gut aussieht und dass es schon eher so ein Endstadium-Krebs ist. Und er hat dann wohl auch im Gespräch mit dem Arzt, das hat meine Mutter mir dann erzählt, gesagt, dass er schon seit einem Jahr gemerkt hat, dass da was nicht stimmt. Wo ich mich dann halt auch im Nachhinein frage, ja, wenn du gemerkt hast, dass was nicht stimmt, warum gehst du nicht zum Arzt? Also weil gerade bei einer Krebserkrankung weiß man ja, dass, und gerade Darmkrebs, also wenn man das früh genug erkennt, hat man noch ganz gute Chancen. So.
Nur waren Metastasen in der Lunge, du hast gesagt, das hörte sich ziemlich, naja, final an. Wie seid ihr mit der Situation umgegangen? Wusstest du, dass es nicht mehr eine lange Zeit geben wird mit dir und deinem Vater?
So habe ich das interpretiert, was ich im Internet gelesen habe. Aber die Ärzte haben was anderes erzählt. Also die waren da eigentlich recht optimistisch und haben halt gesagt, okay, der Plan sieht jetzt so und so aus. Hier Chemo, da Bestrahlung, dann nochmal dieses, dann die OP und so weiter und so fort. Und für meinen Vater war das dann auch keine Frage, dass er das durchzieht, ne? Also er hat dann auch gemacht, was die Ärzte gesagt haben.
Wie hat er denn diese Behandlung, von denen wir ja wissen, dass sie heftigste Nebenwirkungen haben, wie hat er die überstanden?
Ja, also nach manchen OPs hat er ein bisschen länger gebraucht, um wieder auf die Beine zu kommen. Aber im Großen und Ganzen hat das so funktioniert, wie die Ärzte sich das gedacht haben. Und dann war letztes Jahr im Januar die letzte OP, die vorgesehen war. Also es waren dann die letzten Metastasen an der Lunge, die entfernt werden sollten. Und danach sollte er halt auch aus Sicht der Ärzte krebsfrei sein erstmal. Und die OP hat er dann auch ganz gut überstanden, hatte dann aber so ein Durchgangssyndrom danach, nennt sich das.
Das heißt?
Das heißt, das ist so eine Art Delirium, wo man halt ein paar Tage noch in so einem Geisteszustand ist, dass man Sachen erzählt, die nicht passiert sind. Deswegen haben sie ihn aber noch ein bisschen da behalten. Ja, und ein paar Tage später rief dann meine Mutter an und sagte, dass mein Vater einen Schlaganfall gehabt hat.
Welche Auswirkungen hatte der Schlaganfall?
Er ist dann in ein künstliches Koma versetzt worden und hat eine Magensonde gelegt bekommen auch. Und die Ärzte waren relativ schnell der Meinung, dass das ein großer Schlaganfall war und dass wahrscheinlich das Sprachzentrum betroffen war und er dann eben auch, wenn er aufwachen würde, wahrscheinlich nicht mehr sprechen können würde, nicht mehr schlucken, nicht mehr essen, nicht mehr trinken. Und sind auch davon ausgegangen, dass die rechte Körperhälfte gelähmt sein würde. Also einfach aufgrund der Stelle im Gehirn, wo der Schlaganfall war.
In so einem Fall, künstliches Koma, künstliche Ernährung, sagt man ja immer, es ist wichtig, dass man eine Patientenverfügung hat, wo man sagt, wie ist in so einem Fall mit mir und künstlicher Ernährung, künstlicher Beatmung etc. umzugehen. Hatte dein Vater so eine Patientenverfügung?
Er hatte so eine Patientenverfügung aufgesetzt, als diese Darmkrebsdiagnose kam. Aber in dem Krankenhaus wussten die nicht, dass es eine gab. Wir haben dann nachher aber nochmal gefragt, so, ob das was geändert hätte. Und der Arzt meinte, wahrscheinlich nicht, weil in so einem akuten Notfall gehen die auch nicht erstmal die Patientenverfügung suchen und schauen, was da drin steht, sondern handeln. Also bei meinem Vater stand halt drin, er wünscht keine künstliche Ernährung und keine künstliche Beatmung für den Fall, dass es eine tödliche Krankheit ist. Und das war ja zu dem Zeitpunkt nicht.
Künstliches,
ne?
Koma, darauf.
Künstliches Koma.
Könnte er wieder aufwachen, sollte er.
Genau, ja. Sollte er wieder aufwachen. Und auch die Darmkrebserkrankung war ja theoretisch geheilt, womöglich zu dem Zeitpunkt.
Wie hast du diese Zeit erlebt, in der dein Vater im Koma lag?
Ich fand die Zeit total schwierig. Also ich bin mindestens einmal die Woche hingefahren und ich muss ehrlich sagen, so länger als 20, 30 Minuten habe ich es da nie ausgehalten, weil es einfach super belastend ist auf so einer Intensivstation. Ich hatte das vorher auch noch nie erlebt. Also man muss erstmal durch so eine Schleuse, Kittel anziehen, desinfizieren, dann wird man abgeholt. Manchmal sitzt du da auch eine Viertelstunde und weißt nicht, warum du jetzt eine Viertelstunde da sitzt, ob irgendwas ist. Und ja, dann kommst du halt in den Raum und mein Vater lag da und war nur noch ein Schatten seiner selbst. Also total blass, total abgemagert, an Maschinen angeschlossen, Schläuche überall, piepende Geräusche und ja, einfach auch nicht ansprechbar, ne? Also du kannst hin, kannst auch mit ihm reden, da kommt aber nichts zurück. Ich meine, ich war ja dann auch in der Situation, es gab immer wieder neue Informationen darüber, geht es ihm jetzt heute ein bisschen besser, geht es ihm ein bisschen schlechter und so. Das waren die Sachen, die mir im Kopf rumgingen. Das fand ich jetzt aber auch nicht so sinnvoll, ihm das zu erzählen. Ne?
5 Wochen hat das gedauert in diesem künstlichen Koma. Dann ist er da wieder raus aufgewacht. Was ist dann passiert?
Er war dann noch eine Weile in dem Krankenhaus und wurde dann verlegt in eine spezielle Reha-Klinik, die halt spezialisiert waren auf Schlaganfallpatienten. Und die haben dann angefangen mit Physiotherapie und Logopädie und sowas. Und also eigentlich sollte er da so 6 bis 8 Wochen bleiben. Und im Endeffekt war er da 4 Monate.
Hm. Hattest du die Hoffnung, dass da sich noch was ändert? Durch die Logopädie, durch die Physiotherapie?
Also ich habe dann gesehen, was sie mit ihm machen. Und er konnte dann auch relativ schnell Ja oder Nein sagen oder einzelne Wörter. Ich wusste aber auch oft nicht, ob er jetzt wirklich Ja meint, wenn er Ja sagt. Oder vielleicht Nein, wenn er Ja sagt. Also ich fand das irgendwie immer schwer zuzuordnen. Und was sie da manchmal reininterpretiert haben, war für mich nicht vereinbar mit dem, was sein Gesicht sagte. Oder auch seine Körperhaltung so. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon eher so das Gefühl, dass der Mann, den ich mal kannte, der mein Vater war, dass der nicht mehr da war und dass der auch nicht zurückkommen würde.
Habt ihr euch denn die Frage gestellt, ob dein Vater so hätte leben wollen, wie er da dann gelebt hat?
Ja, also ich habe mir die Frage auf jeden Fall gestellt, immer wieder. Und wir haben uns dann auch irgendwann gefragt, ob wir gegen diese Patientenverfügung handeln. Also ob jetzt doch irgendwann dann ein Zustand erreicht ist, in dem er dauerhaft künstlich ernährt wird und wo es auch keinen Ausweg mehr aus der Situation gibt. Wir haben uns dann in der Reha-Klinik mit dem behandelnden Arzt unterhalten und den gefragt, wie er das sieht. Und er meinte, dass diese Patientenverfügung das aus seiner Sicht schon hergeben würde, diese Magensonde sozusagen nicht weiter zu versorgen. Aber er hat gleichzeitig gesagt, dass er es nicht empfehlen würde und persönlich auch in unserer Situation das nicht machen würde, weil das quasi bedeuten würde, de facto, dass man ihn verhungern lassen würde. Und das ist natürlich eine Vorstellung, also damit konnten wir uns dann auch nicht arrangieren. Und das war eben auch der Punkt, an dem meine Mutter dann gesagt hat, sie will da nicht weiter drüber reden und drüber nachdenken.
Hattest du denn irgendwann mal das Gefühl, dass dein Vater genau das versucht mitzuteilen, also dass er darüber zu kommunizieren versucht, dass er nicht mehr leben will oder ob er leben will oder irgendwie Zeichen in diese Richtung?
Ja, das ist schwer zu sagen, was er tatsächlich versucht hat mitzuteilen bewusst. Also ich hatte immer das Gefühl, dass da viel Interpretation dabei war, aber ich hatte zumindest nicht das Gefühl, dass er besonders fröhlich war und dass es ihm reichte, so zu leben. Also ist natürlich die Frage, der Mann, der vorher mein Vater war, wenn du ihm dieses Spiegelbild gezeigt hättest und gefragt hättest, willst du so leben, hätte er mit Sicherheit gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Aber in der Situation, vielleicht sieht man es dann anders. Und das konnte halt keiner beurteilen. Aber ich wollte halt dann irgendwann, dass er weiß, dass ich von ihm nicht verlange, dass er ewig weiterkämpft, weil ich eben auch das Gefühl hatte, es ist irgendwie mittlerweile ein Kampf, den er nicht mehr gewinnen kann. Und als wir alleine waren, habe ich ihm dann mal gesagt, dass ich für ihn da bin und dass ich ihn unterstütze, wenn er weiterkämpfen will, aber dass ich es auch verstehe, wenn er nicht mehr kann und es für mich okay wäre, wenn er loslassen würde. Und ich weiß aber auch nicht, ob das bei ihm angekommen ist, also ob er das verstanden hat, was ich ihm da gesagt habe.
Weil da so wenig Kommunikation war.
Ja, also er hat da halt nicht groß drauf reagiert. Ne? Also er hat mich angeguckt und ich könnte jetzt sagen, sein Blick hat mir gesagt, ja, du hast recht, ich habe keine Lust mehr. Aber wer bin ich, das zu beurteilen? Also weiß ich nicht, ob das da wirklich drin steckte in dem Blick.
Nun musste er nicht viel länger weiterkämpfen. Irgendwann war klar, dein Vater ist gestorben. Wie hast du davon erfahren?
Er war verlegt worden in ein Pflegeheim. Dann war er halt so eine gute Woche in dem Pflegeheim. Dann klingelte bei mir das Telefon, meine Mutter war dran und sagte halt, ja, hatte eine tränenerdrückte Stimme und sagte, ich kann dir nichts anderes sagen, als dass der Papa eben gestorben ist. Und also ich weiß, ich war auf der Arbeit und saß in einem Großraumbüro und bin wahrscheinlich weiß geworden wie die Wand und habe nur gesagt, ja, ich komme, sobald ich kann. Und hatte dann zum Glück eine Freundin, die gesagt hat, ja, du fährst auf gar keinen Fall alleine, ich fahre dich hin. Und wir sind dann hin und ich habe ihn dann auch noch gesehen. Also er lag halt noch auf dem Zimmer in dem Pflegeheim. Und da habe ich ihn dann das letzte Mal gesehen.
Das heißt, du konntest nochmal Abschied nehmen?
Ja.
Wie hat sich dein Leben dadurch verändert, dass dein Vater gestorben ist?
Ja, ich war zuerst natürlich erstmal schockiert und überfordert mit der Situation. Und also man kann das nie so richtig fassen. Und ich glaube, dafür war es auch gut, dass ich ihn nochmal gesehen habe, weil das dann nochmal so eine Endgültigkeit bekommen hat.
Hm. Warst du denn auch erleichtert? Weil ja damit auch irgendwie eine monatelange heftige Zeit vorbeigegangen ist, oder?
Ja, ich war hauptsächlich sogar erleichtert. Also nicht sofort, aber kurz danach, weil ich war mir relativ sicher, dass die Chance, dass es ihm nochmal wesentlich besser gegangen wäre, ziemlich gering war. Und ich glaube halt auch, dass er so nicht hätte leben wollen, so wie das letzte halbe Jahr gelaufen ist. Und deswegen bin ich im Nachhinein froh, dass es nur ein halbes Jahr war.
Wie geht's dir jetzt mit deinem Vater, der nicht mehr da ist?
Ich vermisse ihn auf jeden Fall. Also ich denke nicht jeden Tag dran, aber es ist halt mal mehr, mal weniger. Und ich find's mega unfair, dass ich mit 30 keinen Vater mehr habe. Weil ich denke, dass in meinem Leben noch so viel passieren wird. Also ich habe auch irgendwie vor, noch Kinder zu kriegen und so. Und die werden ihn halt nicht mehr kennenlernen. Und er wird sie nicht mehr kennenlernen und er kann denen nichts mehr erzählen. Und ich muss denen dann erzählen, wer ihr Großvater war. Und ich meine, bei anderen Leuten sterben die Eltern, wenn sie 60 sind oder so. Und also mich macht das traurig, aber mich macht das auch irgendwie wütend, weil ich halt denke, Mann, du könntest vielleicht noch hier sein, wenn du anders gehandelt hättest. Wenn du mehr auf dich und deinen Körper geachtet hättest, wenn du bewusster gelebt hättest. Und wenn du halt auch vielleicht einfach früher zum Arzt gegangen wärst und nicht versucht hättest, irgendwie jahrelang so zu tun, ja, mir kann keiner was und mir geht's ja gut. So. Und im Nachhinein denke ich aber auch, die Situationen, von denen ich erzählt habe, in denen ich mich dann mit ihm gestritten habe, wegen so Kleinigkeiten, weil ich gedacht habe, ich kann noch mal was rausholen, denke ich halt manchmal so, ja, das wären halt 2-3 Tage, die ich zu Besuch war, in denen ich hätte Zeit mit ihm verbringen können. Und die Zeit ist halt oft dann im Streit geendet. So. Also ich habe mich schon viel mit ihm gestritten wegen solcher Sachen.
Durch diese ganze Sache hast du dich, glaube ich, viel, viel intensiver mit deinem Vater, mit deinem Verhältnis zu deinem Vater beschäftigt, als ich das zum Beispiel tue oder als andere Leute das tun. Meinst du, dass du dadurch vielleicht auch wenn diese Zeit schrecklich war und das alles eine einfach traurige Geschichte ist, vielleicht auch was mitgenommen hast?
Ja, also das kann sein, dass ich mich intensiver beschäftigt habe jetzt, als du das tust, aber zu spät irgendwie. Und das, was man mitnehmen müsste daraus, ist, dass man die Zeit mit seinen Eltern intensiver erleben sollte. Aber ich streite mich mit meiner Mutter auch noch wegen Kleinigkeiten. Und da denke ich dann auch oft so, Mensch, Kerstin, kannst du nicht mehr drüber stehen? So, du musst doch jetzt auch nicht wegen jeder Kleinigkeit da so eine Diskussion jetzt vom Zaun brechen. Weil ich glaube schon, dass das oft ich bin, die Diskussion vom Zaun bricht. Aber weiß ich nicht, das fällt mir trotzdem schwer, dann da diese Gelassenheit zu haben. Und ich glaube, das kennt jeder, die Situation mit seinen Eltern, dass man sich halt so denkt, Mann!
Allerdings.
Ja.
Vielen Dank.
D-Radio Wissen 100.
Sie waren auf Hawaii, im Urlaub. Und dann kam der Gedanke, lass uns Väter werden. Und dann haben sich Julian und Daniel vorgestellt, wie es wäre, wenn da zum Beispiel hinten im Auto, im Kindersitz noch wer sitzt. Ein Kind eben, ein gemeinsames Kind. Und der Wunsch wurde immer größer. Für heterosexuelle Paare ist das ja relativ einfach. Vielleicht ein bisschen Planung, aber dann klappt das schon. Macht sogar Spaß. Bei homosexuellen Paaren ist es halt schwieriger. Julian und Daniel sind die Möglichkeiten durchgegangen, die es da so gibt. Haben hin und her überlegt. Jahrelang. Über das Wie und über das Wann haben sie diskutiert. Und dann haben sie sich entschieden, ein Kind zu bekommen, mit Hilfe einer Leihmutter. Hanna Ender hat die beiden Väter getroffen.
Ehrlich gesagt waren wir am Anfang von dieser ganzen Geschichte gar nicht begeistert. Und vor allem, ich war sehr dagegen, weil ich doch sehr viele Bedenken hatte. Primär waren die Bedenken die, wie werden wir das dem Kind später mal erklären.
Der kleine Jakob sitzt am Tisch und manscht genüsslich in seinem Weißwurstbrei herum. Vor 7 Monaten ist er in Kalifornien zur Welt gekommen, mit der Hilfe einer Eizellenspenderin und einer Leihmutter.
Aber er ist so ein ganz unproblematisches Kind, oder?
Aber weine tut er furchtbar.
Wenn er den Kopf einschlägt.
Ja. Weißt du, er ist halt ein California Boy, so. Er ist halt so, take it easy, man.
Und wenn er Surfbrett das sieht, dann flippt er aus.
Ich bin zu Besuch bei meinen Freunden Julian und Daniel und lerne den kleinen Jakob zum ersten Mal kennen.
Okay, und wem sieht er jetzt ähnlich? Du sagst dir.
Seiner Mama sieht er ähnlich.
Seine Mama, die ihn ausgetragen hat, wohnt über 9000 Kilometer entfernt im US-Bundesstaat Kalifornien. Und Julian und Daniel konnten sich mit der Idee, ihr Kind über eine fremde Frau austragen zu lassen, erst überhaupt nicht anfreunden.
Man hat halt in unserer Situation gewisse Optionen und die naheliegendste ist natürlich, eine Adoption zu versuchen. Und das haben wir auch 3 Jahre lang ungefähr recherchiert und uns darüber informiert, bis wir dann irgendwann zum definitiven Ergebnis gekommen sind, dass es nicht möglich ist.
Denn nach deutschem Recht ist es für gleichgeschlechtliche Paare nicht möglich, gemeinsam ein Kind zu adoptieren.
Und eine sehr gute Freundin von uns hat dann mal an einem gemütlichen Abend uns sehr analytisch erklärt, dass die Option einer Ersatzmutter die sinnvollste wäre. Und da waren wir dann eigentlich bereit, uns das mal anzuschauen.
Aber Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. In den USA aber ist Surrogacy Arrangement, das englische Wort für Leihmutterschaft, in 18 von 50 US-Bundesstaaten erlaubt. Im Internet stoßen die beiden dann auf eine Agentur in Kalifornien, die Leihmütter an Paare vermittelt.
Natürlich haben wir recherchiert und wir sind dann in die USA geflogen und haben uns halt dort die Organisationen angeschaut, die einem dabei helfen.
Nach welchen Kriterien sucht man sich denn so eine Mama dann aus?
Die Mutter sucht einen aus, nicht wir die Mutter. Man stellt ein Profil online sozusagen, dann über die Agentur. Dann mit Bildern drin, mit seiner Lebensgeschichte, wie lange man zusammen ist, mit Fotos von den Eltern, Freunden etc. Und auf dieses Profil haben die Ersatzmütter dann Zugriff und wir waren ja anscheinend sympathisch.
Am anderen Ende der Welt in Südkalifornien entdeckt Leihmutter Megan das Profil von Julian und Daniel.
Ich bekomme immer eine Auswahl von Paaren und ich schaue mir dann die Profile an und dann gucke ich, zu wem ich am ehesten einen persönlichen Draht habe. Und als ich das Profil der beiden gelesen habe, hat mir sofort ihre positive Lebenseinstellung gefallen. Und ich fand es auch toll, dass sie dort geschrieben haben, dass sie sich auch nach der Geburt eine enge Beziehung zu der Leihmutter wünschen.
Megan ist 45 und hat schon selbst 2 eigene Kinder. Vor einigen Jahren hatte sie in der Fernsehshow von Oprah Winfrey einen Bericht über Leihmütter gesehen. Das hat sie nicht mehr losgelassen.
Diese Sendung hat mich emotional sehr berührt und auch inspiriert. Als ich das gesehen habe, habe ich sofort gedacht, ich will das auch machen. Als ich jünger war, hatte ich selber mal 2 Fehlgeburten. Ich wusste lange Zeit nicht, ob ich überhaupt Kinder bekommen kann. Und ich glaube, dadurch kann ich mich sehr gut in jemanden hineinversetzen, der keine Kinder kriegen kann. Ich habe gedacht, ich will unbedingt jemandem helfen, ein Baby zu bekommen.
Und sie hat uns ausgesucht und dann macht man einen Termin aus über Skype in unserem Fall, das allererste Mal, dass wir sie kennengelernt haben und ein paar Wochen später dann sind wir rübergeflogen und haben wir sie dann live kennengelernt. Und man war sich gleich sympathisch.
Auch die Eizellenspenderin Susan, eine Anfang 20-Jährige aus Orange County, lernt Julian und Daniel persönlich kennen. Sie spendet die Eizelle, die dann mit dem Sperma künstlich befruchtet wird. Daraus entsteht dann ein Embryo und der wird dann der Leihmutter Megan eingepflanzt. Julian und Daniel sind zu dem Zeitpunkt in Deutschland und trotzdem hautnah dabei.
Also wir nennen das Kinderkriegen 2.0. Also es funktioniert natürlich über FaceTime und Skype und man ist sich halt sehr verbunden. Und wir waren bei der Implantation des Embryos per FaceTime dabei sozusagen.
Ach nee, ja? Erzähl.
Sie hat es per FaceTime auf dem Monitor bei dem Arzt mitgefilmt, wo ihr praktisch den Ultraschall mitgefilmt, wo er dann das Embryo eingepflanzt wurde. Und wir waren live dabei.
Doch nicht immer klappt es sofort. Bei einer gesunden Frau liegt die Chance, dass sich ein Embryo in der Gebärmutter einnistet, bei ca. 20%.
Gab es irgendwie sowas wie so einen Anruf, ich bin schwanger?
Ja, sie hat über so Viber, das ist gleich wie WhatsApp, uns dann einen Schwangerschaftsstreifen geschickt. Ganz leicht rosa verfärbt nur, war mitten in der Nacht. Und wir haben uns sehr gefreut und haben uns umarmt, glaube ich, im Bett. Und dann wird sie erst wirklich bewusst, dass es jetzt geklappt hat.
Während Megans Schwangerschaft fliegen Julian und Daniel immer wieder zu ihr nach Kalifornien und tun eigentlich das, was andere werdende Väter auch tun.
In der Schlussphase waren wir tatsächlich sehr oft bei den medizinischen Untersuchungen.
Haben sie unterstützt und ihre Kinder, wie gesagt, mal abgenommen, weil sie dann auch nicht mehr so mobil war und dann immer gelegen ist die letzte Zeit. Und haben uns halt um alles gekümmert, haben wir eingekauft und haben wir einfach im täglichen Leben geholfen.
Dann Ende Oktober 2013 ist es soweit. Jakob soll per Kaiserschnitt zur Welt kommen.
Also wir waren unheimlich aufgeregt. Also auch dieser Augenblick, wo wir da in OP gekommen sind.
Und dann haben wir so einen weißen Kittel angezogen und ja, haben auch von der Ersatzmama Händchen gehalten. Und hat uns der Doktor zwei Stühle mit hingestellt und dann hat er gefragt, ob wir bereit sind und dann hat es noch einmal gemacht, wo sie ihn rausgezogen haben sozusagen. Und dann haben wir auch die Nabelschnur durchschneiden dürfen, waren dann direkt daneben gestanden.
Also für mich war es der schönste Augenblick, wo wir das Kind zum ersten Mal gesehen haben. Das ist ein magischer Moment im Leben, den kann man wirklich nicht beschreiben.
Und Megan, wie war das Gefühl für sie, den neugeborenen Jakob bei Julian und Daniel zu lassen?
Du gehst da von Anfang an mit dem Gedanken ran, es ist nicht mein Baby, es ist nicht meine Eizelle. Und die gesamte Schwangerschaft durchlebst du mit den beiden Vätern gemeinsam. Und am Ende ist es etwas Schönes, ihnen das Baby zu übergeben und zu sehen, wie sehr sie sich freuen.
In der amerikanischen Geburtsurkunde sind Julian und Daniel beide als Väter vermerkt. In Deutschland gilt Julian als der leibliche Vater. Daniel hat die Adoption beantragt. Zu beiden Müttern, also Susan, die Eizelle gespendet hat, und Megan, die das Kind ausgetragen hat, haben Daniel und Julian immer noch engen Kontakt. Sie telefonieren oft miteinander oder schicken den beiden Fotos von Jakob. Im Herbst wollen die Väter gemeinsam mit Jakob beide Ersatzmütter in Kalifornien besuchen.
Uns ist eben wichtig, dass er ein Verhältnis zu beiden Müttern im Endeffekt hat, sowohl zur genetischen Mutter als auch zu der Mutter, die ihn ausgetragen hat. Und umso früher man damit anfangen kann, umso besser. Also wir wissen halt von anderen Paaren, die wir kennen, dass wenn die Kinder älter werden, sie sich tatsächlich kaum für die Mutterrolle interessieren, weil sie die ja nicht kennen. Und das wollen wir eben nicht.
Julian blättert in einem großen Fotoalbum und zeigt mir die vielen Bilder. Jakob mit Leihmutter Megan, Daniel und Julian Arm in Arm mit der Eizellenspenderin Susan.
Und wir haben dieses Buch der ganzen Verwandtschaft geschenkt, sodass gleich jeder weiß und das auch jedem zeigen kann. Und man sieht ihn hier bei der Geburt. Naja, das ist seine genetische Mutter.
Das sieht wirklich so, also das sind so Bilder, wie man sie eigentlich heute auch so, finde ich, von so Patchwork-Familien kennt. Ja. Ne?
Ich frage mich, wie es ist, wenn Julian und Daniel mit Jakob im Kinderwagen die Straße entlang laufen. Gibt es da komische Blicke oder blöde Kommentare? Wie reagieren die Leute hier bei uns auf zwei Väter mit einem Kind?
Im KDW, das war eigentlich eine nette Geschichte, da haben wir uns aus Versehen an der Kasse vorne angestellt, woraufhin eine der Kundinnen sagte, ich hoffe, die Mütter sind Schuhe kaufen. Und darauf antworteten wir eben, es gibt keine Mütter und Frauen können heutzutage auch Werkzeuge kaufen sein. Und die fanden das dann ganz witzig und waren ganz offen und haben gesagt, Mensch, man ist oft so in seiner Welt gefangen.
Wenn der Jakob größer wird und vielleicht in den Kindergarten kommt, dann wird er ja trotzdem vielleicht irgendwann mal nach Hause kommen und fragen, wieso habe ich zwei Papas und die anderen Kinder nicht?
Ja, und wir wissen nicht, was wir dann sagen werden. Also wir haben uns das noch nicht alles in Zukunft jetzt durchgeplant. Also diese Psychologin, die uns eben betreut hat, die hat ein Kinderbuch geschrieben in den USA, wie man das den Kindern denn erklärt. Und die Erstauflage des Buches hieß, warum manche Babys anders geboren wurden. Und die Zweitauflage hieß, warum viele Babys anders geboren werden. Und das ist tatsächlich gerade in Großstädten nicht mehr so ungewöhnlich. Also man kommt ja mit allen Formen der Familie in Berührung. Darauf bauen wir ein bisschen.
Und auch wenn Jakob zwei Väter hat, die ihn großziehen, Julian und Daniel versuchen trotzdem irgendwie beides zu sein. Eine Mama und ein Papa.
Wir beobachten auch Mütter und überlegen uns, okay, was machen die jetzt, was wir nicht machen vielleicht. Und ein Beispiel ist halt, er fängt jetzt gerade an zu krabbeln. Das heißt also, als Vater stellen wir ihm halt etwas in Reichweite und sage, krabbel hin. Und eine Mutter legt ihm halt hin und sagt, hier ist es, mein Junge. Und wir müssen halt beides machen, mal das eine, mal das andere.
Und auch wenn es ums Windelnwechseln geht, gibt es eine klare Rollenverteilung.
Also die Regel ist so, wenn immer wer Jakob nimmt und entdeckt, das, was in der Windel ist, wir nennen das Zong, dann muss derjenige wechseln auch.
Ja. Riechst du so? Ja.
Heute hat Julian die Arschkarte gezogen und muss Windeln wechseln. Daniel steht daneben und albert mit dem kleinen Jakob herum. Das Bild von den beiden Vätern, wie sie da am Wickeltisch stehen, ist auf den ersten Blick tatsächlich ungewohnt. Aber irgendwie auch schön.
Ist dann noch ein Kind in Planung?
Ja, es ist ein zweites Kind in Planung. Wir hätten auf jeden Fall gerne ein Geschwisterchen. Und sowohl die Leihmutter und auch die Eizellenspenderin würden nochmal mitmachen oder machen nochmal mit. Und dann hätten wir sehr gerne ein Geschwisterchen für ihn.
Und übrigens, der Begriff Leihmutter, der gefällt Daniel eigentlich gar nicht.
Im Englischen heißt es halt, wenn man das englische Wort übersetzt, ist es eine Ersatzmutter. Und ja, Laien ist halt so, genau, es ist halt kommerziell besetzt irgendwo. Ne? Also die Erfahrung, die wir einfach gemacht haben, ist, dass im Endeffekt der ganze Prozess mit sehr viel Liebe zu tun hat und mit sehr viel Hilfsbereitschaft. Und das sind halt Gefühle, die man sich nicht leihen kann. Ne?
Lass uns Väter werden. Hanna Ender hat Julian, Daniel und Jakob getroffen, der manchmal Zong in der Hose hat.
D-Radio Wissen 100.
Alter, das war's schon mit der Sendung über Väter. Danke an Nail Al-Saidi, der uns von Abui erzählt hat, seinem arabischen Vater. Danke an Lars Westermann, er war auf dem Dorschkutter. An Kerstin, die von der Krankheit ihres Vaters erzählt hat und seinem Tod. Danke an Hanna Ender, die Julian, Daniel und deren Sohn Jakob getroffen hat. Danke auch an Wolfgang Schiller, gewissermaßen Vater dieser Sendung. An Nora Hespers Online und Daniel Dietmann, Technik. Und natürlich danke Papa, ne? Und liebe Mütter. Ja, ja, ihr kommt auch noch dran in der 100 irgendwann. Da gibt es genug zu erzählen. Euch allen ein schönes Wochenende. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen 100.
Und jetzt fangen wir an. Alles, was du erfahren willst, bekommst du korrekte Antwort von mir und ausführliche Informationen.
Vor ein paar Jahren habe ich angefangen, meinen Vater zu interviewen, um nochmal mit ihm zusammen die Geschichte zu erzählen, wie wir uns eigentlich nochmal so ganz neu kennengelernt haben. Die Interviews sind dann erstmal ziemlich in die Hose gegangen, habe ich gedacht. Habe mich geärgert, weil wir uns erstmal wieder über alte Sachen gestritten haben. Dann habe ich das ganze Projekt erstmal liegen lassen, jahrelang. Und ja, als ich jetzt vor ein paar Wochen wieder in das alte Material reingehört habe, habe ich mich zuerst wieder geärgert. Aber dann habe ich gedacht, nein, das ist ja genau das, was ich erzählen will. Jetzt bin ich eigentlich nur noch dankbar für das Material, was ich damals aufgenommen habe. Und ja, auch besonders dankbar für meinen Papa.
Ich wundere mich, wo sie immer wie bekloppt wir sind. Was soll ich das bei so einem Wetter antun?
Meine Tour mit Bernd gehört also zu den Ereignissen, die ich so schnell nicht vergessen werde. Es war uns ein bisschen Wind angekündigt und was wir dann auf diesem Schiff erlebt haben, war eigentlich einmalig. Es war fast pechschwarze Nacht und es waren so hohe Wellen, wie ich die noch nie gesehen habe. Und das Lustige ist, eigentlich war ich wegen was ganz anderem mit Bernd unterwegs und dann fing er an, mir von seiner Familie zu erzählen und von seiner Arbeit. Und das Gespräch nahm eine ganz andere Wendung und es war dann am Ende eine sehr persönliche Geschichte. Und ja, ich werde diese Fahrt, glaube ich, noch lange mit mir mitnehmen.
Als ich mir überlegt habe, was ich genau erzählen will über meinen Vater, habe ich festgestellt, dass so ein paar Details gar nicht mehr so frisch in meiner Erinnerung sind. Und dann habe ich meine Mutter angerufen und habe gefragt, du, das und das, wie war denn das eigentlich nochmal genau? Und teilweise hat sie mir auch Sachen erzählt, die ich, glaube ich, noch gar nicht gehört hatte. Und wir haben dann 2-3 Mal sogar telefoniert und auch recht lange nochmal über ganz andere Sachen gesprochen. Und da habe ich gemerkt, dass wir da noch über vieles reden müssen, über meinen Vater, meine Mutter und ich, vielleicht auch Dinge, die wir uns bisher noch nicht erzählt haben.
I just thought it would be really neat to help someone have a baby.
Also ich habe mich ja länger mit der Leihmutter Megan unterhalten und was ich ganz spannend fand, ist, die ist eine sehr religiöse Person und sie hatte dann schon einen Glaubenskonflikt, ob sie denn jetzt einem schwulen Pärchen helfen sollte, ein Kind zu bekommen. Und sie hat mir erzählt, sie hat dann ganz viel gebetet und gesagt, lieber Gott, wenn du denkst, dass es richtig ist, was ich mache oder auch nicht, dann gib mir doch ein Zeichen. Ja, und die Tatsache, dass sie dann relativ schnell schwanger wurde und eben auch die Geburt so unkompliziert ablief, hat Megan dann als Zeichen von Gott gewertet, der ihr wohl damit sagen wollte, Megan, es war schon richtig, was du gemacht hast.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.